Ja, wir wollen uns heute Morgen gemeinsam die Frage stellen, was noch kommt, was kommt noch, um das richtig beurteilen zu können, müssen wir erstmal einen Blick darauf richten, was im Moment los ist. Was ist jetzt, habe ich das genannt? Wir sind in einer weltweiten Gefahr, teilweise Todesgefahr durch ein Virus, was bei schwerem Krankheitsverlauf zu dem Tod führen kann. Wegen diesem Umstand haben nun die verschiedenen Länder Gesetze, Verordnungen erlassen, die zu einer sozialen Distanzierung geführt haben. Manchmal wird in den Medien soziale Isolation gesagt. Isolation, das denke ich noch ein bisschen was anderes. Distanzierung ist hier treffender. Das beinhaltet Reiseverbote, Abstandsregelungen, Arbeitsverbot für die einen, die dürfen nicht mehr arbeiten und denen fällt langsam so die Decke auf den Kopf. Mehr Arbeit für andere, die viel, viel mehr arbeiten müssen und es oft nicht gesehen wird. Digitalisierung, alles oder viel mehr läuft übers Internet. Homeoffice ist ein Schlagwort. Auch die Schulen werden zum Teil, ja, digital oder eigentlich im Moment nur noch, wenn überhaupt, digital unterrichtet. Und auch ein Expertentum und damit eine ergehende Expertengläubigkeit hat sich verbreitet. Man hört auf gut ausgebildete Wissenschaftler oder auch andere und vertraut oder muss ihnen vertrauen oder denkt, ihnen vertrauen zu müssen. Aber gerade in den letzten Tagen, in der letzten Woche ist auch der Unmut über diese Anordnung der sozialen Distanzierung immer lauter geworden. Daraus resultieren natürlich einige Fragen. Einige habe ich aufgeschrieben. Wie viele Menschen werden unter diesen Umständen sterben? Oder ist diese Pandemie, mit der wir alles zu tun haben, Unfall oder geplant? Stehen irgendwelche Einzelpersonen, irgendwelche Eliten und ihre Interessen dahinter? Soll ich den Anordnungen der Behörden oder die für mich gelten, soll ich denen folgen, soll ich mich denen unterordnen? Vielleicht bewege ich den einen oder anderen auf die Frage, wann wird es endlich einen Impfstoff geben? Und wenn man darüber nachdenkt und der Impfstoff da ist, vielleicht die Frage, wie kann denn eine weltweite Impfung überhaupt zuverlässig ablaufen? Vielleicht auch die Frage, müssen wir als Kinder Gottes, müssen Kinder Gottes überhaupt Angst vor einer Infektion haben? Wem kann ich in dieser Zeit überhaupt glauben? Wir wollen anfangen mit der Frage, wem kann ich glauben? Der Bundesregierung, dem Robert-Koch-Institut, den Experten oder vielleicht den Ältesten meiner Ortsgemeinde. Als ich am Ende meiner Schulzeit in der Ukraine war, um dort eine Missionsgesellschaft zu helfen, bei einem Bauvorhaben, machen wir eine Baustelle, war dort unter anderem ein deutscher LKW. Und auf diesem deutschen LKW prangte ein großer Aufkleber, der zum Glück, weil der LKW aus Deutschland kam, in Deutsch war, nicht kyrillisch, das konnte ich nicht, kann ich heute auch nicht. Und darauf stand: Menschen können irren, Gott nicht. Menschen können irren, auch wenn sie es gut meinen und auch wenn sie die besten Absichten haben und gute Dinge sagen wollen, uns helfen wollen. Sie können irren. Gott kann nicht irren, Gott kann nicht lügen, bewusst hinter sich führen, aber er kann auch nicht irren, trotz guter und bester Absichten uns etwas heute sagen. Und deswegen ist Gottes Wort auch und gerade in dieser Zeit die einzige verlässliche, die sicherste Informationsquelle, nicht die einzige, wir können auch andere Informationen einbeziehen, ganz klar, aber die sicherste und verlässlichste Quelle. Und an dieser Quelle wollen wir jetzt probieren, die Fragen, die uns bewegen, einige davon habe ich aufgeschrieben, zu prüfen und Antworten zu finden. Wir wollen mit Gott reden und ihm diese Fragen vorlegen. Die Frage, soll ich den Anordnungen der Behörden um mich herum, soll ich denen folgen, soll ich mich denen unterordnen? Was Gott dazu nachzulesen, als er sagt, wir können aufschlagen, Römer 13, Verse 1 und 2, ich würde Frenke bitten, das mal vorzulesen.
Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die für ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes.
Das Wort, was die Schlachte hier, die Schlachtübersetzung hier mit Obrigkeiten übersetzt, ist das griechische Wort für Macht, Mächte. Elberfeld übersetzt in Klammern staatliche Mächte. Wie das zu unkonkret ist, verdient noch eine zweite Stelle. 1. Petrusbrief 2, Verse 13 bis 15.
Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Stadthandel als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun, denn das ist der Wille Gottes.
Das Wort, was hier mit Ordnung übersetzt ist, menschliche Ordnung, ist das griechische Wort Gründung, Einrichtung, wie man eine Stadt gründet, was Menschen eingerichtet haben, sich überlegt haben. In der Monarchie ist es der König. In der Demokratie ist es die gewählte Regierung, die Ministerpräsidenten der Länder bis hin zu den Landräten und die für sie arbeiten. Gottes Wille ist, dass wir uns diesen Ordnung, diesen menschlichen Ordnung unterordnen. Nicht alles, wir müssen genau lesen, was diese menschlichen Ordnungen sagen und anordnen, ist Gottes Wille. Aber dass wir uns diesen Anordnungen unterordnen, ist Gottes Wille. Also wichtige Unterscheidung. Das hat natürlich Grenzen und das sehen wir in der Bibel, in der Apostelgeschichte, Petrus und Johannes erzählen, dass Jesus Christus, der Messias, angekündigte heilbringende Retter ist. Das gefällt den Obrigkeiten der damaligen Zeit nicht und sie weisen ihn darauf hin, dass sie das nicht mehr sagen dürfen. Verordnung der Obrigkeit der damaligen Zeit in Israel. Petrus und Johannes tun es trotzdem. Sie werden von der Polizei festgenommen und wieder vor die Obrigkeit geführt. Oder die Frage, warum macht ihr das? Antworten sie in Apostelgeschichte 5, Vers 29. Als die Anordnungen der Obrigkeiten, deren grundsätzlicher Wille Gottes ist, dass wir denen untertan sind, dass wir uns ihnen unterordnen, hat ihre Grenze, wenn die Obrigkeiten Anordnungen treffen, die uns dazu zwingen, gegen Gottes Gebot zu handeln oder gegen Dinge, die Gott uns aufgetragen hat, nicht mehr tun zu dürfen. immer sich das Versammlungsgebot, Verbot im Moment der Behörden angucken, müssen wir das natürlich ja uns überlegen, wie das stößt das gegen ein Gebot, was Gott uns gegeben hat. Bei Dingen wie du sollst nicht lügen, wäre es relativ einfach. Dieses Verbot, sich im Moment zu versammeln oder in Niedersachsen ja nicht mehr, aber in Deutschland allgemein, ist zeitweise mit bestimmten Auflagen und unter bestimmten Bedingungen. Es ist nicht ein genereller Angriff, ein generelles Verbot, dass Christen sich nicht treffen dürfen, sondern es ist aufgrund dieser Kontaktbeschränkung im Moment sinnvoll und nötig und kein genereller Angriff oder Verbot von Gottes Regeln. Deswegen sollen wir uns ihm unterordnen. Und das tun wir. In Niedersachsen dürfen wir uns als Kinder Gottes versammeln, mit unter Einhalten der Abstandsregeln und unter dem, dass wir nicht Gegenstände gemeinsam benutzen. Das ist die Regelung hier in Niedersachsen. Deutschlandweit gilt das nicht, das gilt nicht in anderen Ländern, Bundesländern, aber hier. Kommen wir nun zu einer weiteren Frage, nämlich der, müssen Kinder Gottes Angst vor einer Infektion haben? Und je nachdem, wie man diese Frage betont, gibt es unterschiedliche Antworten. Auf die Frage, müssen Kinder Gottes Angst vor einer Infektion haben, muss man ganz klar sagen, ja, auch Kinder Gottes werden krank, können sich infizieren und können auch zu denen gehören, wo dieser, wenn wir jetzt von Covid-19 reden oder ja, dem Virus, können bei einem schweren Verlauf auch an diesem Virus sterben. Kinder Gottes haben noch diesen Körper, auch wenn sie von neuem geboren sind, auch wenn sie mit Gott versöhnt sind. Dieser Körper ist doch der Körper, der von der Sünde gezeichnet, altert, krank werden kann und stirbt. Ob er nun frühzeitig durch eine Krankheit stirbt oder einfach aus Alterungsgründen stirbt, sterben wird er sowieso. Müssen Kinder Gottes Angst haben? Und diese Frage müssen wir, sagt die Bibel klar, nein, Kinder Gottes brauchen keine Angst vor dem Tod haben. Ich habe hier leiblich eingefügt, weil die Bibel eigentlich Tode unterscheidet. Tod heißt Trennung und die Bibel unterscheidet die Trennung von unserem menschlichen Geist, unserer Seele und unserem Körper als den leiblichen Tod. Oft wird der menschliche Geist und die Seele auch zusammengefasst als Seele des Menschen, um das kurz zu halten. Diese Seele des Menschen, unser innerer Teil, unsere Persönlichkeit, lebt ewig. Und deswegen spricht die Bibel auch von einem ewigen Tod, einer ewigen Trennung dieser Seele und Gott, dem ewigen Gott. Und für die, die Sünde ist ja das, was diese Trennung verursacht, und für die Sünde durch Jesu Christi Opfer bedeckt ist und die mit Gott ein für alle Mal versöhnt sind, ist dieser ewige Tod aufgehoben. Das ist vorbei, das gibt es nicht mehr. Ewige Gemeinschaft tritt an die Stelle. Ewige Gemeinschaft von uns, die wir von neuem geboren sind, mit Gott durch den Glauben an Jesus Christus. Leiblich werden wir zwar sterben, aber wir werden nicht ewig sterben, weil wir jetzt schon ewig leben. Der leibliche Tod ist das Ende der Entscheidungsmöglichkeit mit Gott versöhnt zu werden durch den Glauben an Jesus Christus. Aber wer das ist, der braucht den leiblichen Tod nicht mehr zu fürchten. Der Prozess des Sterbens ist da, das kann auch unangenehm sein, aber Angst vor dem ewigen Tod braucht keiner zu haben, der Kind Gottes ist. Zum Beispiel Römer 5, Vers 1, es gibt jede Menge Verse, aber hier ist ein.
Kaum gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott, mit unserem Herrn Jesus Christus.
Kommen wir zur nächsten Frage. Ist diese Pandemie Unfall oder Plan? Um das richtig einordnen zu können, müssen wir zurück oder müssen wir in die Bibel gucken, und zwar in das Buch der Offenbarung, um dort zu sehen, dass Gott über Gegenwart, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft redet. Gott sagt voraus, was kommen wird. Und wir sehen in der Offenbarung ein kurzer Teil über die Vergangenheit, zwei Kapitel über die Gegenwart und ab Kapitel 4 bis zum Ende dann über die Zukunft. Diese Zukunft, ausgezoomt, teilt sich auf in zwei große Bereiche. Einmal in dem Bereich Kapitel 4 bis 19 Vers 10 über die 70. Jahrwoche und über die Trübzeit Israel, eine Gerichtszeit über die ganze Welt. Und dann ab Kapitel 19 Vers 11 über die Wiederkunft Jesu Christi. Wir können das hier nur anreißen. Ich gehe davon aus, wer das nicht in der Tiefe versteht oder wer das die Tegita betrachten möchte, kann das im Studium der Offenbarung tun, kann hinterher auch gerne Fragen stellen, aber hier heute Morgen nur der kurze Überblick. Wichtig ist dabei zu sehen, dass vor dieser Gerichtszeit, die Gott angekündigt hat, für diese ganze Erde, was steht davor? Biblisch steht die Entrückung der Gemeinde davor, vor dieser Gerichtszeit. Jesus Christus wird wiederkommen in den Wolken und seine Gemeinde, die Kinder, die ihm vertrauen, zu sich nehmen. Noch zu lesen, zum Beispiel 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18 oder 1. Korinther 15, 50 bis 58. Aber es gibt noch jede Menge andere Verse, die das andeuten, nahelegen. Es steht im kleinen Vers so da, dass die Gemeinde dann zurückwerden wird. Aber wenn man alle Informationen, die die Bibel darüber gibt, zusammenzieht, ist es eindeutig, dass die Gemeinde vor dieser Gerichtszeit entrückt wird. Paulus schreibt zum Beispiel in 1. Thessalonicher 4, erklärt er das zum Trost. Daraus geht er vor, wenn es trösten soll, muss es vorher sein, müssen wir irgendwie durchs Gericht hindurchkommen, vor dem Gericht weggeführt werden. Aber das auch nur detailliert, überlasst ihr euch das Studium oder hinterher. In der Offenbarung, in dem, wo Gott nun die Zukunft für die Menschheit ankündigt, insbesondere diese Gerichtsperiode, die für alle, die über diese Welt kommt, ist nun, sind als erstes sieben Siegelgerichte angekündigt, sieben Gerichte, die weltweit gelten, die Siegelgerichte genannt werden. Bei dem siebten dieser Siegel wird eine neue Serie von Gerichten offenbart, die sogenannten Posaunengerichten. Und bei der siebten dieser Posaunen wird wieder eine Serie von sieben Gerichten offenbar, und das sind die Schalengerichte. Interessant ist nun, dass genau bei diesen Siegelgerichten Kriege, Hungersnöte, Seuchen und Epidemien genannt werden. Und es wird ganz klar von Gott angekündigt, dass ein Viertel der Menschheit dabei umkommen wird. Wenn wir von einer Weltbevölkerung mit 8 Milliarden jetzt mal grob rechnen, ein Viertel davon sind 2 Milliarden. 2 Milliarden Menschen werden bei dieser ersten Gerichtsreihe umkommen. Bei der zweiten Gerichtsreihe, den Versorgungsgerichten, kommt neben vielen anderen dramatischen Ereignissen ein Drittel der Menschheit um. Und wenn wir jetzt rechnen, 8 Milliarden, 2 sind schon bei der ersten Serie umgekommen, 6 sind noch nach. Ein Drittel von 6, brauchen kein Mathematiker sein, wieder 2 Milliarden. Das heißt, nochmal 2 Milliarden kommen um. Und jetzt haben wir die klare Angabe, dass mindestens die Hälfte der gesamten Weltbevölkerung gestorben ist durch diese zwei Gerichtsserien. 8 Milliarden, 4 Milliarden Menschen. Wenn wir das auf diese Frage anwenden, sehen wir, dass Gott eine dramatische Gerichtszeit für die ganze Menschheit angekündigt hat, in der die Hälfte der Menschen, der Menschheit, umkommen wird. Und wenn wir jetzt mal vergleichen, 4 Milliarden Menschen mit dem, was jetzt geschieht, sagen wir mal, wenn das weltweit auf 4 Millionen summiert würde an Todesfällen, was hochgegriffen ist. Jeder einzelne Todesfall ist dramatisch, keine Frage, aber im Vergleich zu 4 Milliarden ist es nicht mal ein Promille. Aber wir brauchen keine Angst haben, denn wir haben im Moment noch die Zusage und die Gewissheit, dass jeder Mensch, der Jesus Christus vertraut, dem Evangelium vertraut, vor diesem Gericht bewahrt werden wird, entrückt werden wird, weil es zu Gott gehört. Und diese Botschaft gilt für uns und die können wir auch für jeden Menschen weitersagen. Das gilt für jeden Menschen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Jeder, der ernsthaft dem Evangelium Glauben schenkt und Jesus Christus als Stellvertreter annimmt, wird gerettet vor diesem Gericht. Die Frage, ob diese Seuche, diese Umstände, die wir im Moment haben, nun geplant oder eher Unfall sind, ist gar nicht entscheidend. Gott spricht davon, dass wie die Wehen eine Geburt ankündigen und immer mehr zunehmen vor der Geburt, es auch sein wird vor dieser Gerichtsperiode, die kommen wird. Es wird Wehen geben, kleine Vorboten, die immer doller und immer enger werden. Das, was sie jetzt erleben, ist im biblischen Sinne eine Wehe, ein kleiner Vorbote von dem, was kommen wird. Es werden noch viel mehr Menschen umkommen, über die Hälfte der Weltbevölkerung, durch das Gericht, was Gott ankündigt, aber keiner muss in dieses Gericht, denn jeder, der den Namen des Herrn ruft, kann jetzt gerettet werden und von diesem Gericht bewahrt. Dann die Frage, wie ist es mit Impfung? Wann wird ein Impfstoff kommen? Auch das ist im Lichte dessen, was die Zukunft bringt, was Gott uns voraussagt, der Menschheit, nicht entscheidend. Wir müssen Geduld lernen, abwarten, es wird an Impfstoffen geforscht. Es gibt auch schon welche. Wann sie verfügbar sind, ist sicherlich noch eine andere Frage. Die Frage, wie kann dann eine weltweite Impfung zuverlässig ablaufen, wenn ein Impfstoff da ist? Vielleicht hast du die Frage noch gar nicht gestellt, vielleicht schon. Ich stelle mal eine Gegenfrage. Weißt du, wo dein Impfbuch ist? Weißt du, wogegen du geimpft bist? Also ich muss gestehen, ich weiß es nicht. Ich habe aber eine Frau, die sicher weiß, wo das ist. Also ich bin mir für meine Verhältnisse und auch für meine Kinder sicher, dass wir es rauskriegen, dass sie weiß, wo diese Dokumente sind. In Deutschland ist es so. Aber wenn wir in Afrika denken, haben die Impfbücher die Menschen dort? Kann jeder dokumentieren oder belegen, wenn er nach Deutschland reist, dass er geimpft ist und wie er geimpft ist? Es bringt gewisse Schwierigkeiten mit, das sicherzustellen, und deswegen hat eine Forschungsgruppe in Amerika an einer Universität einen Vorschlag entwickelt. Ein Mikropflaster. Ein Pflaster, was auf die Haut geklebt wird und an dem Stoffe dran sind, die in die Haut eindringen, sich dort innerhalb von wenigen Minuten auflösen und neben der Impfung auch Spureninteressen, Strahlung oder Farben, die ein Handy mit der entsprechenden Software durch die Haut auslesen kann. Solche Dinge gibt es für Interessierte, finanziert von der Melinda und Bill Gates Stiftung, aber das ist am Rande. Wer die Offenbarung weiterliest, der weiß auch von den Tieren, von denen dort die Rede ist, dem Tier aus dem Meer. Eine Beschreibung könnte das römische Reich für das Widerstand, wie widersteht und insbesondere für den Diktator, der dieses römische, heute ist es Europa mit den Grenzen, das Europa als Diktator repräsentiert. Und als zweite Figur wird das Tier aus der Erde dort beschrieben, der auch Antichrist genannt wird, der vorgibt, der Messias, der Christus zu sein, aber er ist es nicht, denn der wahre Messias ist schon längst gekommen, Jesus Christus. Er ist dieser zweite anstelle von, deswegen Antichrist. Und der wird der Propagandaminister, ein enger Freund dieses Diktators sein, zumindest eine Zeit lang. Und mit diesem europäischen Diktator zusammenarbeiten. Und wir wissen aus Offenbarung 13, dass unter diesem Antichristen ein weltweites Zeichen eingeführt wird, was den Menschen jedem Einzelnen gegeben wird, um dadurch gewisse Dinge zu dürfen und andere nicht. Aber wichtig ist, dass wir als Kinder Gottes keine Angst haben brauchen vor diesen Gerichten, die in der Offenbarung angekündigt sind, weil uns sicher gesagt wird, dass wir vor dem Gericht entfliehen, dass wir vorher entrückt werden werden. Wir als Kinder Gottes, die für alle Ewigkeit mit Gott versöhnt sind, brauchen keine Angst vor diesem Gericht zu haben, an dem die Hälfte der Menschheit sterben wird, konkret sterben werden wir alle, frühzeitig sterben, weil wir von Gott vor diesem Gericht bewahrt werden. Gott hat uns das Evangelium aufleuchten lassen. Wir durften es sehen, annehmen, wir durften errettet, ewig mit Gott versöhnt werden. Nicht einfach, damit der Himmel voll wird, sondern damit wir hier und jetzt leben, wie Paulus sagt in Epheser 3, Vers 10 sagt,
Wir sind errettet, damit jetzt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde.
Gott hat uns mit sich versöhnt, damit durch uns und an uns sichtbar wird, wie Gott ist, die mannigfaltige Weisheit Gottes, durch unser Leben und auch durch unsere Worte. Hohe Verantwortung. Wen das, wird er denkt, Mensch, das ist mir nicht nochmal zu groß. Gott in dieser Welt darzustellen, das kann ich nicht. Ich schaffe noch nicht bald und den jetzigen Umständen oder auch sonst, die Menschen zu lieben, die ich eigentlich liebe, denen ich Gutes will, mit denen nach Gottes Willen umzugehen. Ich schaffe es nicht. Wie soll ich Gott in dieser Welt repräsentieren? Wichtig ist dabei zu sehen oder zu denken, die Bibel spricht davon, nicht andere Personen und sogar nicht Umstände zwingen uns dazu zu sündigen und falsch zu verhalten, sondern es ist die sündige Natur in uns. Wenn ich auf jemand anders irgendwie sündhaft reagiere, liegt es nicht in erster Linie an dem anderen, sondern es liegt an meinem sündigen Wesen. Und das erklärt Paulus gleich im Anschluss, zum Beispiel Epheser 3, Vers 16, einige Verse danach. Er betet darum, dass wir, die wir Kinder Gottes sind, durch Gottes Geist gestärkt werden, das Richtige zu tun, gestärkt zu werden am inneren Menschen. Und das ist die Zusage, dass das Entscheidende, Gott hat uns nicht nur errettet, dass wir ewig versöhnt Gemeinschaft mit ihm haben, sondern er wohnt auch durch seinen Geist in allen, die Kinder Gottes sind, und wirkt sein Wesen in diesen, nicht automatisch, nicht gegen unseren Willen, auch während sie letztendlich nicht grundlegend widersetzen können, wie wir Kinder Gottes sind. Gott wohnt durch seinen Geist in uns. Und er ist derjenige, der es in uns vollbringt. Und darauf dürfen wir vertrauen, gerade in dieser Zeit, um dann klarzustellen, was auch kommen wird, welche Relation die jetzigen Unannehmlichkeiten im Vergleich zu dem dramatischen Gericht, was auch kommen wird, hat. Ich möchte schließen mit einem Vers, den Paulus dem Philipperbrief schreibt, einige Jahre, wenige Jahre, nachdem er den Ephesern das erklärt hat, was sie eben gelesen haben, schreibt er den Philippern in Philipper 2, Vers 13.
Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen.
Gott gibt uns durch sein Wort und durch seinen Geist nicht nur den Wunsch, das Richtige zu tun, sondern auch die Vollmacht. Er wirkt das Vollbringen. Er ist derjenige, der handelt. Auch wenn ich, wenn du immer wieder versagst, liegt es nicht daran, dass wir prinzipiell nicht könnten. Wir schon, aber Gott kann. Und er wird und will es in uns wirken. Lasst uns darauf vertrauen, gerade jetzt. Amen.